Ihr seht hier schon die vier Stichpunkte, Stichworte für die heutige Predigt: geschunden, gelästert, gekreuzigt, aber auch triumphiert. Heute am Karfreitag werden wir uns den schwersten Zeitabschnitt oder den schwersten Gang unseres Herrn Jesus in Erinnerung rufen. Wir sind übrigens auch in unserem Gang durch das Markus-Evangelium gerade auch dort angekommen. In den Versen vorher haben wir gesehen, dass Pilatus alle seine diplomatischen Möglichkeiten, um den Herrn Jesus frei zu bekommen, ausgeschöpft hat. Er machte klar, dass der Herr unschuldig ist. Dreimal sagte der Pilatus: Ich finde keine Schuld an ihm. Und das Volk antwortete und schrie darauf: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Dann wollte Pilatus zum Passafest einen Mann begnadigen und ließ das Volk zwischen einem Mörder, dem Barabbas, und dem Herrn Jesus wählen, der Menschen ja vom Tod auferweckt hat und sie dann zum Beispiel den Eltern wieder zurückgegeben hat. Und was machte das Volk? Das Volk schrie: Kreuzige ihn, kreuzige Jesus. Und zum Schluss ließ Pilatus den Herrn Jesus brutal geißeln und stellte ihn dem Volk blutüberströmend als Spottkönig vor. Und wieder schrie das Volk: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Die Stunde der Finsternis hat das Volk ergriffen. Und dieses Volk, die Menschen taten das, was der Führer, was ihr Führer, was ihr Gebieter wünschte. Und da gab Pilatus die Erlaubnis, dass der Herr Jesus gekreuzigt wird. Und damit steigen wir in unseren Bibeltext ein. Und der erste Gedanke, der mir hier kam, war: geschunden. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe, Wein zu trinken, und er nahm ihn nicht. Dass sie Simon hier von Kyrene gezwungen haben, den Kreuzesbalken zu tragen, zeigt, unter welch einem Druck alles vonstatten gegangen ist. Der Herr Jesus war durch die Geißelung nicht mehr in der Lage gewesen, dieses schwere Stück Holz zu tragen. Wir sehen, dass hier der Herr nicht auf seine Gottheit zurückgegriffen hat. Er, der Wind und Wellen befehlen konnte, dass sie still waren, geht diesen Weg bewusst als schwacher Mensch, der unter unsagbaren körperlichen Schmerzen gelitten hat. Er war ganz Mensch als Opferlamm, das, so wie es auch im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24 heißt, der an seinem Leib die Sünde der Welt ans Kreuz getragen hat. Auch lehnte der Herr Jesus den Myrrhewein ab, der ihm in seinen Leiden etwas hätte helfen können. Er hätte das etwas betäuben können, ja, diese ganzen Schmerzen. Als Opferlamm schaute er nicht auf sich, sondern er schaute darauf, dass er völlig rein blieb. Er sollte ein vollkommenes Opfer für die Schuld der Welt sein. da wird innerlich nicht irgendwie umgeschaltet, um die göttlichen Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Das tat er auch nicht, als der Teufel ihn am Anfang versuchte und zu ihm sagte, dass er aus Steinen Brot für sich machen sollte. Auch hier verzichtete der Herr auf seine göttliche Kraft und auf den betäubenden Wein. Und so ging er unter den Augen seines himmlischen Vaters zur Schädelstätte, auf der schon viele Menschen durch die Römer gekreuzigt wurden. Und auch hier war wieder eine grausame Prozession auf den Gassen von Jerusalem zu sehen. Drei Männer gingen zur erbarmungslosen Hinrichtung und jeder von diesen drei Männern wusste, dass dies sein letzter Tag auf der Erde sein wird. Schauen wir weiter. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben: Der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht: Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen: Ha, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Und hier möchte ich auf den Schwerpunkt gelästert oder die Lästerung hinweisen. Es ist schon eine sehr abnormale Szene. Die Soldaten würfeln um die letzten Habseligkeiten des Sterbenden. Wer vorübergeht, lästert. Die obersten Priester und Schriftgelehrten auch. Selbst die, die mit ihm gekreuzigt wurden, hatten nichts Besseres zu tun, als den Herrn auch zu schmähen. Und was sagen sie? Die ersten behaupten, was der Herr Jesus so nie gesagt hat: Du wolltest unseren Tempel zerstören, den du dann auch wieder in drei Tagen aufbaust. Und hier sehen wir auch, wie sie die Worte des Herrn Jesus herumdrehen. Der Herr ist niemals gekommen, um zu zerstören, sondern immer, um aufzubauen. Er hat überall in dieser Weise zeugnishaft gehandelt. Blinde sehen, Lahme gehen, den Armen wird das Evangelium verkündigt, Hungrige wurden satt und so weiter. Es gab keine Krankheit, die der Herr nicht heilen konnte, und es war keine Not zu groß, wo er nicht auch helfen konnte. Er war niemals zum Zerstören gekommen, sondern zum Aufbauen. Interessant, dass die Juden am Kreuz sich an diese Begebenheit am Anfang seiner Tätigkeit erinnern. Damals hat der Herr von seinem Leib gesprochen, dem Tempel, und diesen werden sie, die Juden, zerstören. Aber er wird ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Wir sehen hier im Spott der Juden auch gleich ein ermutigendes Zeugnis oder ein ermutigender Zuspruch. In drei Tagen ist alles gewonnen. Der Tod besiegt und das Leben offenbar. Die Tür zur Rettung aufgestoßen und durch den Tempel, den der Herr Jesus selbst darstellt und ist, werden alle seine Nachfolger für Gott geheiligt. Was rufen die Spötter? Rette dich selbst. Das schien ein Schlagwort auch für die obersten Priester zu sein, die auch sagen, rette dich selbst. In ihrem Spott geben sie zu, dass der Herr anderen geholfen hat. Nun soll er sich selbst retten. Und die Verbrecher schmähen ihn auch. In Lukas Kapitel 23, 39 steht, dass ein Übeltäter zum Herrn Jesus auch gesagt hat, bist du nicht der Christus? Dann hilf dir selbst und uns. Also alles ging in die gleiche Richtung. Jesus, hilf dir jetzt mal selbst. Rette dich. Und genau das ist dann auch für uns ein Zeichen, dass du von Gott kommst, so die Spötter. Genau wie der Teufel am Anfang. Jesus, schau auf dich. Rette dich vor Hunger, mach Brot. Rette dich vor einem notvollen Leben und bete mich an. Dann bekommst du alles ohne Leid. Und der Herr Jesus tat es nicht. Er rettet sich nicht, sondern er hielt die Spannung aus. Ja, warum? Weil er die retten wollte, die ihn gerade verspotten. Und das schien auch der eine Übeltäter irgendwie dann doch gemerkt zu haben. Denn nachdem sein Kumpel dem Herrn Jesus gesagt hat, Herr, hilf dir und uns, sagte dieser, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Auch in der dunkelsten Nacht, wo alle Masken gefallen sind und die Bosheit nur so wütet, da gibt es Hoffnung. Menschen versuchen, den Herrn dort zu treffen, wo es ihn am meisten schmerzt. Sie verspotten ihn als Retter und König. Und doch konnte der Herr noch einen Mann in dieser Zeit mit sich ins Paradies nehmen. Nun kommen wir zum dritten Schwerpunkt und den sehen wir uns auch etwas genauer an, gekreuzigt. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Es war sicher für die Menschen absolut beängstigend, als um die sechste Stunde es stockfinster wurde. Die sechste Stunde ist eine jüdische Zeiteinteilung und entspricht in etwa 12 Uhr Nachmittag. Und das, was äußerlich zu beobachten war, erlebte der Herr innerlich. Sein Vater hat sich von ihm getrennt. Das Opferlamm Gottes musste allein auf dem Altar geopfert werden. Da gibt es keinen Beistand. Die Sündenschuld der Welt verdunkelte auch die Seele unseres Herrn Jesus. Und er ruft und betet den Anfang von Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Inwieweit dieser Ausspruch eine Verständnisfrage oder ein Verzweiflungsruf oder der Anfangssatz des Psalmgebets ist, bleibt im Dunkeln. Wir können hier das Herz des Herrn Jesus nicht erforschen. Jedoch ist es wahr, und der Sohn Gottes, aber auch der Vater erlebten etwas, was in aller Ewigkeit einmalig war. Die Gottheit trennt sich. Gott, der die Liebe ist und somit von aller Ewigkeit in eine liebevolle Verbindung zueinander stand, muss sich trennen. Warum? Um diejenigen, die er liebt, zu retten. Was geschah bei dieser Verlassenheit? Petrus gibt hier eine Antwort. Menschen sollen durch das Blut des sterbenden Herrn losgekauft werden. Und zwar von ihrer Bindung an die Sünde. Die Sünde, die zur Trennung von Gott führt, darf nicht mehr ihren Einfluss auf diese Menschen ausüben. Zum anderen wurde auf dem Körper des Herrn Jesus die ganze Sündenlast der Menschen gelegt. Und so stirbt der Herr Jesus für diese Menschen. Als ich so darüber nachdachte, war mir klar geworden, dass es unmöglich ist, dass ein Mensch für die Menschheit sterben kann. Denn es heißt im Psalm 49, Vers 8: Und doch vermag kein Bruder, den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seele. Er muss davon abstehen auf ewig, damit er für immer leben könnte, die Grube nicht sehe. Aber zum anderen heißt es in 1. Timotheus 2, Vers 5 doch eindeutig, dass der Mensch Jesus Christus sein Leben nicht nur für einen Menschen gegeben hat, sondern für alle. Es gibt dafür in meinen Augen nur eine Lösung: die Unterstützung. Wir kennen die Geschichte, dass Mose für den Sieg der Israeliten beten sollte. Solange er seine Arme oben zum Gebet hatte, siegte Israel. Wenn sie sanken, verloren sie. Aaron und Hur kamen Mose zur Hilfe und sie stützten seine Hände, damit er weiter in dieser Weise beten konnte. Und Israel hat gewonnen. Das ist für mich ein Bild für das, was am Kreuz geschah. Der Mensch ist, wenn es um die Erlösung geht, so schwach wie dieses Streichholz. Jedes kleine Kind kann es zerbrechen. Unmöglich kann ein Mensch, auch wenn er noch so vollkommen wäre, ja sogar sündlos wäre, die Sünden der ganzen Menschen auf sich laden und dafür bezahlen. Er würde wie ein Streichholz unter der Last zerbrechen. Wie gesagt, jedes Kind kann ein Streichholz knicken. Aber wenn unter dem Streichholz ein Eisenträger liegt, ja, wenn das Streichholz sich im Eisenträger befindet, welches Kind oder welcher Mann kann dann das Streichholz brechen? Der Eisenträger stellt für mich die Gottheit des Herrn Jesus dar. Und das Streichholz seine Menschheit. Der Herr Jesus musste als Mensch die Sünden der Menschen auf sich nehmen. Das konnte der Herr Jesus nicht als Gott. Aber nur als Gott konnte er dafür sorgen, dass das Opfer nicht unter der Sündenlast zerbrochen ist. Somit gab sich der Herr Jesus als Mensch und Gott zum Lösegeld für die Welt. Nur weil der Herr Jesus ganz Mensch und ganz Gott ist, konnte er uns erlösen. Sein Menschsein machte es möglich, überhaupt die Sünde auf sich zu laden. Und sein Gottsein machte es nur möglich, dass das Lösegeld für alle Menschen ausreichte. Denn vor was musste denn der Mensch erlöst werden? Vor was? Was ist denn die Gefahr? Und auch darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Es geht um nichts Geringeres als um die unendliche Höllenstrafe. Es gibt viele Hinweise darauf, dass es diese ewige Strafe wirklich gibt. Davor hat auch der Herr Jesus sehr gewarnt. Wenn es dann in Jesaja 53 heißt, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, dann hat der Herr Jesus seinen Wert als unendlich wertvoller Gott in die Waagschale geworfen und hat damit alle unendlichen Höllenstrafen bezahlt. Und hier geht es nicht null auf null auf, sondern der Herr Jesus ist als Gott wertvoller als alle Schulden, die die Menschheit je tun kann und wird. Das hat mir die Augen noch weiter geöffnet, um froh zu bekennen und dafür auch zu kämpfen, dass der Herr Jesus sowohl ganzer Mensch als auch ganzer Gott sein muss. Und Gott, der Vater, musste ihn verlassen. Aber Gott, der Sohn, stützte seine Menschheit und machte diese unendlich kostbar und stark. Und nur so reichte das Lösegeld. Nur deshalb konnte er auch wieder auferstehen. Weil nachdem er alles bezahlt hat, er selbst weiter unendlich kostbar bleibt. Nach seiner Tat bekommt er die Herrlichkeit zurück, die er beim Vater hatte. Und noch viel mehr. Sein Name ist über alle Namen. Und jedes Knie wird sich einmal vor ihm beugen. Liebe Geschwister, wir können nicht hoch genug von dem Herrn Jesus denken. Nun komme ich zum letzten Stichwort, der Triumph. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang mitten im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es sahen aber auch Frauen von Ferne zu, unter ihnen war auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und des Joses, sowie Salome, die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten, und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. In der Regel wird gesagt, dass der Triumph des Herrn Jesus bei seiner Auferstehung so recht zu sehen ist. Und das stimmt ja auch. Er macht dadurch seinen Nachfolgern auch klar, dass Gott der Vater sein Opfer angenommen hat, der Tod besiegt ist, das Lösegeld bezahlt wurde. Aber auch hier im Text sehen wir schon, dass der Herr Jesus triumphiert hat. Warum? Weil Gott den schweren Vorhang, der im Tempel das Allerheiligste vom Heiligtum, dass dieser Vorhang, der diese zwei Kammern trennte, dass der zerrissen wurde. Der jüdische Tempel bestand nämlich aus diesen zwei Kammern und im Heiligen, also in der Vorkammer, da hielten sich die Priester sehr oft auf und im Allerheiligsten war Gottes Gegenwart besonders stark. Und dieser Vorhang trennte eben diese beiden Räume. Denn ohne diesen Vorhang würden die Priester wegen ihrer Sündhaftigkeit vor Gottes Heiligkeit einfach sterben. Mit dem Sieg des Herrn Jesus am Kreuz, in dem er für die Sünden bezahlt hat, können jetzt die Menschen ohne einen Schutz zu Gott kommen. Gott hat dafür gesorgt, denn der Vorhang riss von oben nach unten auf. Gott hat den Weg zu sich freigemacht. Und hier heißt es, dass der Herr laut geschrien hat. Ja, was rief er denn laut in die Welt? Hier heißt es, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Da der Herr Jesus hier wieder zu Gott Vater sagte, dürfen wir davon ausgehen, dass schon hier die Verbindung wieder mit dem Vater hergestellt ist. Vor dem leiblichen Tod des Herrn Jesus war die Sünde schon bezahlt, welche ja die Trennung von Gott zur Folge hatte. Der Herr Jesus starb den geistlichen Tod bei der Trennung von Gott. Und in dieser Zeit bezahlte er die Sünde. Und dann konnte er sagen, nicht es wird vollbracht, sondern es ist vollbracht. Das heißt, die Schuld ist bezahlt. Mein Auftrag ist ausgeführt. Die Verbindung ist wiederhergestellt. Und jetzt, lieber Vater, komme ich zu dir. Ich verlasse meinen Körper und befehle meinen Geist in deine Hände. Das heißt, dass der Herr Jesus nicht sein Leben aushauchen musste, wie wir es in unserer letzten Stunde tun müssen. Wir können nicht unserem Geist befehlen, sondern wir müssen warten. Der Herr Jesus starb körperlich, und zwar nach seinem Zeitplan. Und der war, nachdem er alles bezahlt hat. Das heißt, dass jeder Schritt, jeder Atemzug, jede gelebte Sekunde der Herr Jesus freiwillig hier kämpfte. Und erst als er am Kreuz triumphierte, ging er zum Vater und nahm dabei den Mann mit, für den keiner mehr nur noch einen Cent gegeben hätte. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir haben diese vier Punkte uns angesehen. Es ging um das unsägliche Leid des Herrn Jesus. Aber wir dürfen am Ende von Herzen dankbar sein, dass der Herr triumphierte. sowohl seine Hingabe und was es ihn gekostet hat, auch sein Sieg am Kreuz ist für uns nicht wirklich ganz zu begreifen. Aber eines können wir. Wir können ihn dafür anbeten. Und dazu möchte ich auch euch gerne ermutigen. Stehen wir zu Gottes Ehre auf und wollen ja dem Herrn Jesus danken. Ja, treuer Herr Jesus, wir beten dich an, weil das, was du getan hast, ja fest verankert ist in der Geschichte. Du hast hier auf dieser Erde hast du gelebt als Lamm Gottes und hast dich hingegeben. Und die Rettungstür ist wirklich geöffnet und jeder, der an dich glaubt, wird gerettet werden, nicht weil er so gut ist, sondern weil du so gut bist und weil du unsere Schuld bezahlt hast. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte dich herzlich bitten, dass du auch noch in unserer Gegend noch viele Menschen auch diese Botschaft weiter verbreiten lässt. Und wenn du uns dazu ja auch gebrauchen willst, hier sind wir. Bitte gebrauche du uns. Amen. Amen.